Herzlich willkommen bei Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel Lisberg-Haag, selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Klassenreisen, wie Herkunft Karriere macht. Und heute freue ich mich auf das Gespräch mit Markus Gottmann, der nämlich eine in Deutschland einmalige, ich würde sagen in Europa auch, aber das wird er mir gleich sagen, einmalige Einrichtung leitet, nämlich ein Zentrum für Talentförderung. Und das gerade in Gelsenkirchen, diese Stadt, die in den letzten Wochen durchaus immer mal wieder in den Schlagzeilen waren. Herzlich willkommen, Markus Gottmann.
Hallihallo, freue mich.
Hallo. Wir kennen uns ja schon lange aus Nordrhein-Westfalen. Vielleicht, Herr Gottmann, können Sie erst mal erklären, was ist ein Zentrum für Talentförderung? Können Sie ganz kurz erst mal umreißen, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, worum es geht?
Ja, ganz kurz. Das ist jetzt eine Aufgabe, ne?
ja, stimmt.
15 Jahre Arbeit, ganz kurz. Ich versuche mal, umreißen ist vielleicht ganz gut. Mhm. Also wir haben hier vor ziemlich genau zehn Jahren, ein Zentrum für Talentförderung gegründet mit einer klar umrissenen Aufgabe, nämlich ein Beratungsangebot, was wir einige Jahre vorher hier in Gelsenkirchen entwickelt hatten, für Jugendliche aus weniger privilegierten Verhältnissen, was so im Bereich der Studienberufsorientierung angelegt ist, zu skalieren, wie man so schön ökonomisch sagt, ne? Also breit zu machen. Wir hatten das für uns an einer relativ kleinen, sag ich immer, mein Präsident sagt dann immer mittelgroßen Fachhochschule in Gelsenkirchen entwickelt, und das hatte so gut geklappt, dass das sogenannte Talentscouting, das hatte so gut geklappt, dass also immer mehr Schulen da auch einen Bedarf artikuliert hatten, mitmachen wollten. Und dann hatte die damalige Landesregierung gesagt, Mensch, könnt ihr dieses Know-how nicht teilen? Und das war sozusagen der Ursprung, dass die Ursprungsaufgabe Know-how, und das ist es eigentlich immer noch, Know-how aus der praktischen Umsetzung von Bildungsinnovationen zu teilen, breit zu machen, möglichst vielen Akteuren zur Verfügung zu stellen, und zwar eigentlich egal, aus welchem Bereich sie kommen. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Besonderheit dieses Zentrums. Ja. Also egal, ob sie aus Schule kommen, ob sie aus Hochschule, aus Berufsausbildung, aus Bildungseinrichtungen aller Art, aus Wirtschaft, alle können sozusagen mitmachen, wenn es ihnen darum geht, Jugendliche nach vorne zu bringen, die ihr Potenzial aus unterschiedlichen Gründen nicht voll entfalten können. Letzter Punkt, dass wir das umreißen. Wir haben hier eine Zielgruppe, das sind die sogenannten Talente, wie wir sie beschreiben. Das ist eine Gruppe von jungen Leuten, relativ große Gruppe, die aufgrund einer Einkommenssituation im Elternhaus, aufgrund fehlender Kenntnisse des Bildungssystems, fehlender Netzwerke, trotz guter Leistungen in ihrem Lebenskontext ihr Potenzial nicht voll entfalten können. Also keine kleine Gruppe, sondern eine große. Und für die haben wir hier im Prinzip einen Ort geschaffen, wo diese Potenzialschöpfung im Vordergrund aller Aktivitäten steht.
Jetzt haben wir schon ganz viele Schlagworte. Wir greifen die mal so nach und nach auf. Aber damit wir erstmal nun wissen, ist das eigentlich, Sie sagten, das ist ja an der damaligen Fachhochschule Gelsenkirchen und an Westfälische Hochschule entstanden. Hat es mit der Stadt zu tun, dass es gerade in Gelsenkirchen entstanden ist, weil Gelsenkirchen ja sozusagen in Deutschland als einkommensschwächste Stadt und so weiter gilt. Hätte es auch in Hamburg starten können?
Es hätte sicherlich auch in Hamburg starten können. Die Hamburger sind ja nicht ganz unbedarft, auch in der Entwicklung von einem relativ treffsicheren Sozialindex beispielsweise. Da waren sie sehr fortschrittlich. Mhm. Es gibt auch Quartiere, die da sicherlich für geeignet gewesen wären. Also will ich nicht sagen, hätte nicht stattfinden können. Das war jetzt aber schon so, dass wir hier das erstmal lokal oder regional im Kopfe hatten. Also ich denke, das ist das, worauf Sie drauf ansprechen. Gelsenkirchen, aber auch der ganze Raum drumherum, das nördliche Ruhrgebiet, das zeichnet sich eigentlich eher dadurch aus, dass wir in allem, was so das Bildungssystem anbetrifft, unterdurchschnittlich sind. Mhm. Also das ist so ein bisschen anders als in so bildungsbürgerlich geprägten Regionen. Hier ist wirklich alles unterdurchschnittlich. Ne? Ist egal, ob der Übergang in eine Sekundarstufe 2, ob der Übergang in eine Berufsausbildung, Übergänge in die Hochschulen, Übergänge in Fördermaßnahmen. Hier ist alles unterdurchschnittlich.
Ja.
Mhm. Und deswegen passte es natürlich besonders gut hierhin, einen Ansatz zu entwickeln, der eben auf Potenzialausschöpfung orientiert ist. Aber klar, Sie sprechen Hamburg an. Wir sprechen mit Hamburg über die Einführung eines Scoutings gerade. Und das passt auch an viele andere Ecken, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in Deutschland. Überall da, wo sich junge Menschen ballen, die eben aus unterschiedlichen Gründen nicht alles aus sich rausholen können. Und meistens sind es eben Gründe, wo sie selber am allerwenigsten zu können und wir als Gesellschaft aber ein großes Interesse haben, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen können.
Ja, ich meine, wenn man jetzt den Entwicklungen glaubt und auch den Zahlen, ist da, der Bedarf wird ja immer stärker an verschiedenen. Wir hören immer mehr Leute verlassen die Schule ohne Abschluss und so weiter. Es gibt ja schon Projektionen, dass es dann schwierig wird mit Berufsausbildung, mit Fachkräften und so weiter. Sie hatten Potenzial genannt und Talent. Also das heißt ja Talentförderung ist das Zentrum. Da komme ich nochmal, das ist ja klar, dass Sie nicht diesen Ansatz verfolgen, aber natürlich gibt es immer noch die sagen, was ist eigentlich ein Talent? Hat man ein Talent von Geburt an? Kann man ein Talent trainieren? Und was ist sozusagen Talent und Potenzial? Wie sehen Sie diese beiden Begriffe? Weil es gibt ja immer noch so traditionelle Vorstellungen, dass man denkt, da kommt ein Mensch auf die Welt und dieser Mensch hat irgendein Talent, musisch, mathematisch, keine Ahnung, Sportler und so weiter. So war das auch in meiner Grundschulzeit noch. Wie sehen Sie das? Erstmal den Begriff Talent vielleicht. Was ist für Sie ein Talent?
Also wir gehen da ehrlich gesagt sehr pragmatisch ran und nicht so akademisch verkopft, will ich das mal vorsichtig umfassen. Mhm. Es interessiert uns überhaupt nicht, aus welchen Gründen irgendwelche Jugendlichen zu uns kommen. Mhm. Uns interessiert, dass sie in ihrem Lebenskontext, egal auf welchem Niveau übrigens auch, egal auf welchem Leistungsniveau, aber uns interessiert, dass sie in ihrem Lebenskontext mitunter auch unter schwierigen Rahmenbedingungen gute Leistung erbringen, aber ihr Potenzial noch nicht ausschöpfen können. Also dass erkennbar ist, dass mehr drin ist.
Wie ist das erkennbar?
Naja, das ist an ganz vielen unterschiedlichen Ecken erkennbar. Ich nenne mal das Konstrukt, womit wir arbeiten hier in Nordrhein-Westfalen in allen Formaten. Das ist wahrscheinlich auch so eine Besonderheit hier, dass wir nicht strategiefrei durch die Gegend rennen, sondern wir verfolgen eine Strategie. Und die Strategie ist es, Leistungspotenziale systematisch aufzudecken und dann eben aber auch uns als Professionelle nicht als Schiedsrichter sozusagen aufzufassen. Ne, wir erkennen Talent, du hast eins, du hast keins, sondern unsere Aufgabe ist die von Trainern. Also egal, auf welcher Ebene du gerade unterwegs bist, unsere Aufgabe ist es, dich eine Stufe höher zu bringen. Ob du jetzt auf einer Hauptschule bist und du hast den Traum, eine gute Berufsausbildung zu machen, ob du auf einem Berufskolleg bist und hast den Traum, du möchtest vielleicht irgendwann mal ein Studium machen, du bist auf einer Gesamtschule und hast noch nie was vom Stipendium gehört, bist aber sehr gut. Also ist egal, auf welcher Stufe. Unsere Aufgabe ist es, die jungen Menschen auf die nächste Stufe zu begleiten und dabei zu unterstützen. So, und dann kann man Leistungen ja erkennen, nicht so sehr an dem Konstrukt, was wir jetzt in Schule nehmen zur Messung. Das sind Schulnoten, das ist ein Prädiktor, kann man machen, ne?
Ja.
Machen wir auch, also ist jetzt nicht unbedeutend, aber im Regelfall sind Leistungen in einem Lebenskontext ja zum Beispiel dadurch zu erkennen, haben junge Menschen Sprachkenntnisse, die über Schulnoten nicht abgebildet werden, besitzen sie organisatorische Fähigkeiten, ist in Schule zu erkennen, dass sie über soziale Kompetenzen verfügen, über Empathie, was natürlich für alle Berufe, die jetzt mit Menschen zu tun haben, extrem interessant ist. Haben Sie eine unternehmerische Aktivität? So, also ganz viele Dinge, die in Schule relativ leicht zu erkennen sind Und gleichzeitig gucken wir auf Risikofaktoren, also wir gucken auf den Kontext von Leistungen von Individuen. Also wir schauen uns eben auch an, sind die Jugendlichen aus einer einkommensschwachen Familie? Kommen sie für möglicherweise aus Situationen, wo sie eine Trennung im Elternhaus zu verarbeiten hatten, sind so oft umgezogen, haben sie in der Familie einen Pflegefall und vieles andere mehr. Also wir bilden diese Risikofaktoren ab. Und ich nehme mal ein Beispiel, um das dann runterzubrechen. Wir haben dann eben junge Leute, die sind in der Schule vielleicht völlig unauffällig. Also die sind, wir sagen immer, die sind nicht versetzungsgefährdet, hauen niemanden, stehen aber auch nicht 1-0. Das ist eigentlich so ein beliebter Schüler, so eine beliebte Schülerin, wo dann Lehrer auch froh sind. Da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Ich habe genug andere Fälle, um die es geht. Die stehen dann irgendwo 2,6, 2,7. Und wenn man aber mal reinzoomt und dann sieht, oh, die haben 3, 4 Geschwister, haben keinen Raum zum Lernen, haben kein technisches Equipment, sind möglicherweise aus einer Familie, wo niemand jemals ein Abitur gemacht hat oder dafür angetreten ist, da fehlen Netzwerke etc., dann weiß man eigentlich, das ist ein junger Mensch, der ein hohes Leistungspotenzial mitbringt, weil er unter erschwerten Bedingungen eine ziemlich gute Performance abliefert.
Mhm.
Und dann sagen wir im Prinzip, stellt euch mal vor, man steht an einer Linie und macht einen 100-Meter-Lauf. Und unser Bildungssystem ist so, die starten nicht alle bei Null, sondern die 100 Meter sind sozusagen verteilt mit Startern und manche stehen auch schon bei 95 Meter. Und dann kommt der Startschuss und manche müssen nur 5 Meter laufen und andere eben 100. Manche haben Spikes und manche haben gar keine Schuhe an.
Mhm.
Und wir stellen uns immer vor, was wäre, wenn ein junger Mensch mit allen anderen bei Null stehen würde? Und alle hätten die gleichen Schuhe und sozusagen auch die gleichen anderen Unterstützungsmaßnahmen. Und das kann man sehen. Also man kann dann sehen, wer läuft am schnellsten. Nicht wer kommt zuerst an, das ist die Note, sondern wer läuft am schnellsten.
Mhm.
Und dann ist es auch egal, ob derjenige angekommen ist. Ein Talentförderer sieht auf der Strecke, der kann schnell laufen und kann für sich diese Botschaft mit dem Jugendlichen dann herausarbeiten. Und das ist etwas, was Jugendlichen völlig unbekannt ist häufig, dass sie also, wenn sie irgendwo 2,6, 2,7 stehen, also eine große Gruppe von jungen Leuten, dass die selber sich überhaupt nicht als Leistungsträgerin oder Leistungsträger betrachten. Dass sie sich eben,
Ja, da wollte ich einhaken, weil Sie haben das jetzt sehr bildlich auch dargestellt. Und diese Jugendlichen oder Kinder, kommt drauf an, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, in welchem Alter sie aktiv werden, sind ja nicht gewohnt, dass sie gesehen werden. Sie sagen schon, die laufen so mit. Und die Lehrer und Lehrerinnen logischerweise, weil sie oft überlastet sind, sind froh, dass welche mitlaufen. Das braucht man ja auch bei dieser derzeitigen Ausstattung der Schulen, die so schlecht ist. Aber diese Jugendlichen kommen ja auch nicht auf die Idee zu sagen, häufig, boah, ich gehe jetzt mal irgendwo hin und da wird schon jemand, ne, oder Beratung, ist das was für mich? Ich höre ganz oft, wenn ich in Workshops spreche, ja, nee, das ist nichts für mich. So, Sie haben schon gesagt, eben Talentförderer, das heißt, Sie haben, damit wir nochmal den Prozess verstehen, für alle, die das nicht kennen, was Sie tun, Sie haben Menschen, die proaktiv in Schulen gehen. Das ist als erstes vielleicht da nochmal den Prozess zu sagen, wie finden Sie diese Menschen, die schnell laufen? Oder ist es wieder nur der Hinweis von Lehrern und Lehrerinnen, die sagen, da könnte was sein, aber ich weiß auch nicht so richtig. Denn das ist ja das Problem der Aufmerksamkeit. Wir haben eine bestimmte Aufmerksamkeitsökonomie, die über Noten gespeist wird. Ne? Also wie finden Sie diese Menschen?
Ja, grundsätzlich ist das so eine ähnliche Frage, die Sie gerade gestellt haben auch, ne? Wer ist Talent? Ja, wir betrachten uns natürlich so, wir müssen dahin gehen, wo die Jugendlichen, die jetzt sagen wir mal sich nicht selbst orientieren können, die auch nicht gelernt haben, Sie haben es gerade angesprochen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja unheimlich viel Support in Deutschland an ganz unterschiedlichen Ecken. Aber Support wirkt natürlich nur, wenn er auch angenommen wird.
Ja, und wenn er bekannt ist auch.
Wenn, ne? Wenn er bekannt ist, wenn er angenommen wird.
Mhm.
Und das ist erlernbar. Und wir haben ganz viele junge Leute, die aus ihren Elternhäusern auch darin trainiert werden, Support systematisch anzunehmen. Und wir haben eben aber auch große Gruppen, die das nicht erlernt haben. Und dann nutzt es nichts, wenn wir sozusagen angebotsorientiert vorgehen, sagen hier, das ist ein Angebot, kann jeder kommen und jede. Also das, wenn man sich Fördermaßnahmen anguckt in Deutschland, da sind wir gar nicht so schlecht.
Mhm.
Aber wenn man dann reinzoomt, wer kommt, dann ist es eigentlich immer so, wenn das Angebot für alle gilt und die Jugendlichen müssen kommen, dann haben sie automatisch eine überproportionale Dichte von jungen Menschen aus einkommensstarken akademischen Familien, weil die strategisch unterwegs sind. So, wir haben diese Erkenntnis, die ist überhaupt nicht neu, das weiß man in der Bildungsforschung seit Jahrzehnten. Wir haben das einfach zum Anlass genommen zu sagen, ja, dann müssen wir dahin gehen, wo die Jugendlichen geballt auftreten, die diese Supportstrukturen nicht kennen und nicht gewohnt sind, sie anzunehmen. Weil wir als Gesellschaft ja ein Interesse daran haben, dass sie möglichst weit kommen. Wir haben so wenig Jugendliche, ne? Ja, wir müssen eigentlich aus allen das Beste rausholen.
Ja,
die müssen,
auf jeden Fall.
Die sollen ja zukünftig mal als die Generation wirksam werden, die die höchste Anzahl an Rentnerinnen und Rentnern alimentiert, die es jemals gegeben hat. Ne? Also die müssen eigentlich alles Superleister werden. Und wir gehen dann hin in Schule, während der Schulzeit, also alles ganz niederschwellig, dahin gehen, wo die Jugendlichen sind. Und Sie haben angesprochen,
alle
wie finden wir die?
In alle Schultypen.
Alle Schultypen. Mhm. Wir haben angefangen mit Schulen in der Oberstufe, also Berufskollegs, Gesamtschulen, Gymnasien. Und inzwischen sind wir in allen Schultypen ab der 8. Klasse unterwegs. Und das, was ich Ihnen geschildert habe, wonach wir suchen, das ist uns egal, wie die jungen Leute dann zu uns kommen. Viele kommen über Lehrkräfte, das ist so. Die schulen wir hier auch inzwischen systematisch mit dem gleichen Leistungserkennungsinstrument. Das ist nordrhein-westfalenweit. Alle verwenden das gleiche Leistungserkennungsinstrument. Wir nennen das Leistung im Kontext.
Und haben Sie das entwickelt? Nur kurz, dass ich verstehe.
Ja,
das heißt, die Lehrkräfte können zu Ihnen ins Zentrum kommen und dort gibt es einen Workshop oder einen Lehrgang oder so etwas, ja? Richtig?
Ja, ja, wir haben hier verschiedene Formen von Weiterbildung, von eintägigen bis zu sechstägigen, wo man dann Koordinatorin für Talentförderung an der eigenen Schule werden kann. Und da werden diese Instrumente, das ist ja wie eine Brille, die man aufsetzt, ne? Die werden trainiert. Und da wird eben auch deutlich gemacht, das ist Bildungsforschung seit 3-4 Jahrzehnten, das ist überhaupt nicht neu, das wissen wir alles schon ewig, ist eigentlich skandalös, dass das viele dann doch nicht wissen und wir keine praktikablen Instrumente daraus entwickelt haben. Aber das ist jetzt so eins und dann ist es uns, wie gesagt, wurscht, ob das über die Lehrkräfte kommt. Wenn wir an der Schule unterwegs sind mit einem Talentscout, dann ist das am Anfang so, dass sich das entwickeln muss. Dann kommen die Schülerinnen und Schüler erstmal über die Empfehlung von Lehrkräften. Und umso länger das Angebot existiert, umso mehr bringen sie ihre Freundinnen mit, umso mehr kommen Schüler und setzen sich selber auf Listen und sagen, ich habe da gehört von einem Kumpel, hier gibt es ein Angebot, darf ich auch kommen? Und dann kommen die von alleine. So, und das ist etwas, uns wundert das manchmal, wenn wir in so akademischen Zirkeln unterwegs sind, da wird immer genau gefragt, so ja, wie ist das genau und kommt jetzt, darf jetzt der vorschlagen oder darf jetzt der nicht? Dann schütteln wir einen immer im Kopf und sagen, ja, also wenn ihr ein Ziel habt, ihr wollt möglichst viele junge Leute erreichen, warum wollt ihr denn euch ständig begrenzen? Warum wollt ihr sagen, ja, nur Lehrkräfte dürfen vorschlagen oder nur die oder nur das? Ihr müsst eigentlich umgekehrt vorgehen. Alle, die kommen, sind willkommen. Und das ist der Kern, der deutlich werden muss.
Ja, Sie haben eben nochmal gesagt, das kann manchmal auch zögerlich sein. Dann hört man davon, dann bringt man eine Freundin mit. Ist ja oft auch Zutrauen. Und wie Sie eben sagten, man ist nicht gewöhnt, irgendwo hinzugehen oder gehört zu werden. Ne? Viele sagen, ja, ich bin froh, wenn ich meine Schule überlebe. Wenn ich vielleicht zu Hause noch Pflichten habe, genau wie Sie eben sagten. Das hört sich nach einer intensiven Präsenz an so einer Schule an. Gehen wir da nochmal näher rein. Es gibt also eine Person, die ist Talentscout, kommt gleich nochmal dazu. Wer ist das überhaupt?
Mhm.
Und diese Person kommt regelmäßig, hat eine Sprechstunde oder wie müssen wir uns das vorstellen? Weil Sie sagen, das Vertrauen, so habe ich das jetzt verstanden, muss ja auch langsam wachsen, dass ich meine Freundin mitbringe oder dass die auch nochmal nachfragen kann und so. wie müssen wir uns das vorstellen? Sie haben jetzt meinetwegen eine neue Schule und sagen, da fangen wir jetzt mal an, da waren wir noch nie. Wie oft ist das denn dann?
Also wenn wir jetzt ein Talentscouting nehmen, das ist ja ein Ansatz, der richtet sich jetzt tatsächlich an Oberstufenschülerinnen. Mhm. Und da geht es um die Frage, wie finde ich eigentlich die für mich passende berufliche Option, nachschulische Option? Also ist eine Berufsausbildung für mich das Passende? Ist es, mache ich erstmal ein FSJ, will ich ein Jahr ins Ausland? Ist ein Studium, ein duales Studium das Richtige für mich? Und zwar völlig unabhängig von der sozialen Herkunft. Also entkoppelt von der sozialen Herkunft, sondern ausschließlich orientiert an den Fähigkeiten und Neigungen der jungen Menschen. So, der kommt mindestens einmal monatlich.
Ja.
Und die Gespräche mit den Jugendlichen finden normalerweise in so einem Rhythmus von einer halben Stunde statt.
Mhm.
Also so würde das beginnen. Da kann dann so ein Scout an einem Tag an der Schule 10 Gespräche führen. Und dann kommt er mindestens einmal im Monat, wenn die Schule dann sozusagen schon ein bisschen gelaufen ist, dann kann der auch zweimal im Monat kommen und führt Gespräche mit Schülerinnen und Schülern über Jahre. Das heißt also, sie können zu einem Talentscout nicht nur gehen, wenn sie jetzt in ein paar Monaten, ne, jetzt ist ja wieder anstehender Abiturjahrgang, so, da wissen viele Schülerinnen und Schüler nicht, oh, was soll ich eigentlich machen? Sie können nicht nur dann zu einem Scout gehen, sondern wir sagen eigentlich, das ist ein ganz langer Prozess. Schickt uns die Schülerinnen und Schüler schon, wenn die überhaupt gerade erst in die Oberstufe gekommen sind. Oder schickt sie uns im Zweifel auch schon, wenn sie noch drüber nachdenken. Das ist hier im Ruhrgebiet ein ganz wichtiger Punkt. Kann ich mir eine Oberstufe überhaupt zutrauen? Habe ich überhaupt die Fähigkeiten dazu, ein Fachabitur oder ein Abitur zu schaffen? So. Also sehr, sehr langfristig angelegt, halbstündige Gespräche und die Schülerinnen und Schüler können dann im Unterricht kommen, sie werden freigestellt für die Gespräche und entscheiden dann selber, wann sie und wie häufig sie wiederkommen.
Ah, okay.
Das heißt, das ist das, was Sie angesprochen haben ganz am Anfang. Bei manchen ist es so, da geht es erstmal um Informationen.
Mhm.
Also die haben vielleicht schon eine klare Vorstellung, aber haben noch nicht alles Know-how, haben noch nicht alle Informationen und arbeiten dann damit weiter. Und dann tauchen die ja im Zweifel erstmal ein halbes Jahr ab und kommen dann nochmal wieder, vergewissern sich nochmal. Und andere wiederum haben diesen ganzen Prozess, welcher Bereich ist eigentlich etwas für mich? Also wo bin ich eigentlich gut verortet als junger Mensch? Mhm. Was sind eigentlich meine Stärken? Die haben diese Fragen für sich in ihrem sozialen Umfeld noch gar nicht beantworten können. Und jetzt muss man wissen, warum das so wichtig ist. Für eine berufliche Orientierung ist die Fokussierung eigener Stärken das zentrale Erfolgskriterium. Ne, das wissen wir. Eine Alternativenauswahl, die auf der Basis eigener Stärken und systematischer Informationen getroffen wurde, führt zu deutlich erfolgreicheren Abschlüssen, egal ob in der Berufsausbildung oder im Studium.
Aber das, da möchte ich kurz einhaken, das heißt, die Arbeit der Talentscouts ist auch selbst ein breites Spektrum von Informationsvermittlung über psychologische Arbeit. Wenn wir erstmal unsere Stärken uns bewusst machen müssen, brauchen wir ja eine andere Begleitung und Ansprache, als wenn es in Anführungsstrichen nur um Sachinformationen geht und sagt da und da. Das heißt, diese Arbeit dieser Talentscouts ist sehr breit gefächert. Und damit wir das auch nochmal verstehen, diese Talentscouts, das ist ja nur ein Teil ihrer Tätigkeit, Wer zahlt die? Wo sind die angestellt? Sind die bei Ihnen am Zentrum? Also wo sind die überhaupt verortet, damit wir wissen, wie funktioniert das überhaupt? Weil NRW ja damit wirklich als erste in Deutschland einen großen Schritt nach vorne gegangen ist. Wo sind diese Talentscouts?
Ja, ich zerlege mal. Also wir haben vor knapp 15 Jahren haben wir an der damaligen Fachhochschule Gelsenkirchen, jetzt Westfälische Hochschule, mit Standorten in Recklinghausen, Gelsenkirchen und Bocholt, das ist auch ein Standort im Münsterland, haben wir den ersten Talentscout eingestellt. Das ist Suat Yilmaz gewesen, also an der Hochschule angestellt. Das ist für viele schon ein Thema, weil man automatisch denkt, ja, wenn jemand an der Hochschule angestellt ist, dann berät er nur zur Hochschule. Das ist also,
genau, ja.
Das ist typisch, ja, das meine ich damit. Das ist so ein bisschen akademisch verkopft in Deutschland. Also derjenige ist dazu da, um junge Leute zu begleiten. Das hat man gar nicht im Kopf, weil das existiert in unserer Gesellschaft nicht. Also wir
ja,
sind
die
so.
Logik ist eine andere, ne? Also der kriegt von da das Geld, also sage ich
So,
jetzt mal so ganz
ja.
marktwirtschaftlich, also muss er dafür Kunden akquirieren, so würde ich als Selbstständige sagen.
So ist es.
Also, ne? Also das ist unsere Logik, in der wir leben, ne?
Absolut, das ist so eine Erwachsenenlogik, das ist so eine organisationale Logik.
Ja.
Und das Problem ist aber ja, dass wenn man mal in Schule unterwegs ist und so ein bisschen Praxisfeldkompetenz aufgebaut hat, dann weiß man ja, also die Schulen arbeiten nicht mit Beratern, die nur in eine Richtung beraten. Also zumindest nicht langfristig. Ist auch nachvollziehbar, weil Schule möchte ja eigentlich allen Schülerinnen und Schülern sozusagen das mögliche Spektrum auch eröffnen. Was ist alles möglich und was passt zu dir? Und wenn jetzt eine Beraterin oder ein Berater nur für eine Ausbildungsform ansprechbar ist, dann muss ich in meinem Entscheidungsprozess schon relativ weit sein.
Ja.
Ja? Ansonsten ist das eigentlich gar nicht passfähig. Aber das ist
Ja.
bei den allermeisten Jugendlichen eben ein langfristiger, langwieriger Prozess. Und selbst am Ende einer schulischen Laufbahn mit einem Vollabitur haben wir ganz, ganz viele junge Leute, die uns sagen, ich bin völlig orientierungslos. Ich
Ja.
weiß eigentlich immer noch nicht, was ich überhaupt machen möchte. Ich kann das für mich gar nicht runterbrechen. Ich habe Sorgen, ich habe Ängste, ich habe Nöte. Das Geld spielt eine Rolle. Ich habe niemanden, den ich fragen kann. Mir fehlen Vorbilder. Da gibt es ja eine Million Fragen. So, und deswegen ist es eigentlich klar, dass ein Talentscout, der ist mehr oder weniger auch kein Psychologe, ne? Also wir brechen das immer so auf so Fachdisziplinen runter. Ist ein Gesprächspartner für junge Menschen. Und der Auftrag ist aber, eine Gesellschaft hat nur diese eine Jugend. Davon gibt es zu wenig. Das ist tatsächlich ein ökonomisches Prinzip. Alles, was selten ist, ist teuer. Wir
Ja.
behandeln die Jugend aber, als hätten wir da Massen von und können sie schreddern. Und ist auch egal, ob sie irgendwie einen Abschluss machen. Hauptsache ist einer. Das ist natürlich verrückt. Also eigentlich
Ja.
muss die Gesellschaft genau umgekehrt denken, sagen, also wir brauchen die bestmöglichen Abschlüsse. Die bestmögliche Kompetenzentwicklung auf allen Ebenen. Und
Genau, also
das ist eine ganz
Berufsstudium alle.
andere, ja, alle Ebenen. Das ist eine ganz
Ja.
andere Aufgabe. Und da ist es auch klar, ob der Scout jetzt an einer Hochschule angestellt ist oder woanders. Das hat sich jetzt ergeben, weil das bei uns so war. Und dann kam ein Land und hat gesagt, können wir das groß machen? Und dann hat man dieses etablierte Organisationsmuster einfach genommen und hat nicht wieder verkopft akademisch darum diskutiert und wie können wir das noch besser machen und sollen wir das doch nicht Talent nennen und so, dann diskutieren die ja 500 Jahre, ohne dass irgendwas dabei rauskommt. Und hier hat man gesagt, ja meine Güte, das hat jetzt geklappt, lass uns mal gucken, ob das woanders auch klappt. Also ganz pragmatisch.
Ja,
Und
selten
das
in der Hochschullandschaft, wie wir wissen.
ja nicht nur in Hochschule, das ist
Ja,
überhaupt in Bildung total
oder in
selten.
Bildung, ja, Sie haben recht.
Ne,
Das
dass man.
heißt, das, nur mal ganz kurz, damit wir es nicht vergessen, weil ich gebe zu, ich habe ja so mehrere Fragen gestellt, nur damit wir kurz so einen Zwischenstopp machen. Die Talentscouts, die Sie jetzt haben, sagen Sie gleich nochmal kurz die Zahl, sind alle weiterhin an der Hochschule angestellt, weil es so gut geklappt hat, oder gibt es auch so andere Modelle? Nur für das für mich nochmal, damit
Ja.
ich es verstehe.
Also in Nordrhein-Westfalen sind sie tatsächlich inzwischen an allen staatlichen Fachhochschulen und Universitäten, 27 an der Zahl, verortet. Und schwärmen von da aus eben auch in alle Regionen Nordrhein-Westfalens aus. Also dadurch, dass wir alle Regionen inzwischen abdecken, sind die Scouts auch in allen Regionen lokal vertreten. Das ist wirklich einmalig. Das sind 110 an
110 in NRW, okay.
110. Das sind sozusagen Vollzeitkräfte, die sind an den Hochschulen angestellt. Verrichten aber, wenn man das so runterbricht, ja, ihre Arbeit im Regelfall in Schule, mit Schule und dann eben natürlich auch mit allen Partnern, die für Übergänge von jungen Menschen oder für individuelle Fördermaßnahmen von jungen Menschen relevant sind.
Zum
Es
Beispiel?
zum Beispiel sind das Vertreter eben aus der beruflichen Ausbildung, sind das Unternehmen, sind das Begabungsförderungsinstrumente, Anbieter von Feriencamps, Anbieter von Entwicklungsmöglichkeiten für Basiskompetenzen,
Ah,
Deutsch,
okay.
Englisch, Mathematik.
Ja.
Also all das, was junge Menschen nach vorne bringen kann, Stipendienanbieter, ne? Was ist alles Mögliche, was es gibt. Die hat der Scout quasi, wie muss man sich so vorstellen, in so einem Werkzeugkoffer und kann damit in einem individuellen Gespräch handeln. Und das ist das Schöne, dass man das inzwischen, wir haben ja eine sehr langfristig angelegte Evaluation durch Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, da kommt das dann auch raus. Die Arbeit von Scouts richtet sich ja auf die Stärken von jungen Leuten.
Ja.
Und Sie sprechen jetzt einen Punkt an, da reagieren dann die Profs oder teilweise auch Bildungsaufsteiger selber darauf. Ja, muss ja nicht jeder studieren. Damit ist ja gemeint, junge Menschen aus familiären, familiären Verhältnissen, aus sozialen Herkunftsverhältnissen, wo man üblicherweise nicht studieren geht, gehen studieren. So, das ist diese Abwehrhaltung, die Sie ansprechen.
Genau.
Es gibt ja aber auch, es gibt ja genau den umgekehrten Fall. Wenn man sich mal anschaut, also Sie sprechen es an, ne, von 100 Kindern aus einer nicht akademischen Familie, da gehen irgendwo 25 dann studieren. Aus einer akademischen Familie sind es fast 80 von 100.
83, ja.
83, ja. Das bedeutet aber ja auch umgekehrt, da geht fast keiner in eine Berufsausbildung.
Ja.
So, und da sind natürlich ganz viele junge Leute, die quasi aus ihren akademisch geprägten Familien heraus, das muss gar nicht so sein, dass die Eltern sagen, du musst jetzt studieren, sondern die Kinder, die Jugendlichen nehmen es so wahr, dass es quasi keine andere Alternative gibt, auch wenn sie vielleicht merken, dass sie eher praktisch veranlagt sind und eine berufliche Ausbildung viel geeigneter für sie ist. Und das
Haben Sie
Interessante,
solche Leute auch bei den Scouts?
ja,
Also,
absolut,
ja, die sagen,
absolut.
ich möchte Tischler werden, aber mein Vater war Jurist, mein Opa war Jurist, ich habe keine Chance.
Absolut, also gar nicht mal so sehr, dass die Jugendlichen dann sagen, ich habe jetzt keine Chance. Das ist ja meistens so ein bisschen subtiler.
Ja.
Aber es ist so, die Evaluation zeigt deutlich, nach einer Beratung mit einem Scout studieren die besseren Abiturientinnen aus den nicht akademischen Milieus häufiger und die schlechteren Abiturientinnen aus den akademischen Milieus gehen häufiger in eine Berufsausbildung. Die Studierneigung steigt in Summe nicht. Nur die Sortierung ist eine andere. So, und das ist etwas, was für uns von zentraler Bedeutung ist. Die Jugendlichen sollen ja die Option wählen können, die zu ihren Fähigkeiten und Neigungen passt. Also es
Ja.
geht uns nicht darum, es wäre ja auch verrückt, wir brauchen extrem viele gut ausgebildete junge Leute im Handwerk. Wir brauchen extrem viele gut ausgebildete Leute in der industriellen Ausbildung. Das ist ja vollkommen klar. Und genauso brauchen wir eben Ingenieurinnen, Ingenieure, Informatikerinnen, Lehrerinnen, was auch immer. Das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern
Ja.
wir müssen dafür sorgen, dass die Kids das finden, was zu ihnen passt, weil es eben die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass sie es erfolgreich abschließen, erhöht. Also
Ja.
das ist ja das Interessante, dass wir da immer so verkürzt denken in Deutschland, ne? Und auch bestimmte Realitäten ausblenden. Also wir haben schon immer viele junge Leute gehabt, die ein Studium aufnehmen, das aber nicht schaffen, danach in eine berufliche Ausbildung gehen und da
Ja.
sehr erfolgreich sind,
Ja.
zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und umgekehrt, wenn man mal an die Fachhochschulen guckt, 40 bis 50% aller Erstsemester an den Fachhochschulen haben vorher eine berufliche Ausbildung gemacht. Und das
Ja.
ist die Gruppe, die deutlich erfolgreicher studiert als diejenigen, die ohne berufliche Ausbildung kommen.
Ja.
Das ist ja eigentlich die Stärke in Deutschland, dass wir eine hohe Durchlässigkeit haben. Wir haben sie aber eben nicht mit Blick auf, ich will jetzt mal so sagen, so eine soziale Herkunft. Also wir schaffen es nicht, dass die jungen Menschen, die eine Fähigkeit haben, die vielleicht auch eine Kompetenz mitbringen, die eine Neigung haben, dass die unabhängig von ihrer familiären Herkunft das finden und aufnehmen und gestalten können, was zu ihnen passt. Und zwar auf beiden Ebenen. Wenn man nicht in der Lage ist, seine eigenen Stärken als solche wahrzunehmen, dann gibt es ganz viele Bereiche, wo man sich selbst nicht sieht. Ne? Also ich sehe mich dann vielleicht nicht als jemand, der erfolgreich ein Studium gestalten könnte, weil ich habe große Zweifel. Ich ruhe nicht in mir, ich bin mir meiner Stärken nicht bewusst. Und da fängt es dann schon an. Und dann ist es eigentlich natürlich, dass die Jugendlichen denken, naja, also wenn ich schon Zweifel daran habe, ob ich ein Studium überhaupt schaffe, dann habe ich erst recht Zweifel daran, ob ich die Richtige bin für ein Stipendium, wo üblicherweise die besten 1%, 2% der Studierenden reinkommen. Ne? So ist ja die Vorstellung.
Ja, genau.
So, und die ist ja auch real. Ne? Und das Zweite ist, wir haben natürlich eine Vorstellung von Fördermaßnahmen, die dann sich auf einen Hochleistungsbereich häufig beziehen.
Mhm.
Und jetzt haben Sie angesprochen, wir haben auch eigene Stipendien. Wir haben natürlich jetzt keine Stipendien für Studierende entwickelt, weil es gibt die Begabungsförderungswerke, es gibt das Deutschlandstipendium, es gibt ja auch viele andere Stipendien dann im akademischen Bereich schon. Wir haben Stipendium entwickelt in Schule.
Mhm.
Und zwar für alle Schülerinnen und Schüler, egal ob sie jetzt von einer Hauptschule kommen, von einem Berufskolleg, von einer Sekundarschule oder eben auch von einem Gymnasium, ist uns völlig egal. Und da geht es eben darum, zu schauen, wie können wir mit einer relativ einfachen Unterstützung durch Sachleistung, durch vielleicht mal eine Auslandsreise, eine zweiwöchige, wie können wir das Potenzial von jungen Leuten maximal heben? Und das,
ja, nochmal nachfragen. Das würde mich nochmal interessieren. Also Sie sagen, das ist ein Stipendium, da stellt man sich normalerweise Geld vor. Nur damit wir nochmal so ein Bild von diesem Stipendium bekommen. Das funktioniert jetzt anders, habe ich verstanden. Sagen Sie genau. Und auch hier wieder kommt das durch Lehrer, Lehrerinnen. Wer kommt in den Genuss? Für manche Menschen ist ja schon, wie Sie sagen, eine kleine Förderung eine große Sache. Also wer kommt in den Genuss und was bedeutet das konkret?
Ja, also wir haben ein Schülerstipendium gegründet für Schülerinnen und Schüler aus weniger privilegierten Verhältnissen. Also klar, wir brauchen niemandem eine Sprachreise nach Malta zu bezahlen, wenn die Eltern das können. Ne? Also das würden wir im Zweifel auch machen, wenn es genug davon gäbe. Mhm. Gibt es aber nicht. Und solange es eben knapp ist, sollte man sich eben auf die Jugendlichen konzentrieren, wo der Bedarf am größten ist. So, das ist ja die einfache Logik.
Ja.
Wir nehmen junge Leute mit in kulturelle Veranstaltungen, die das nicht gewohnt sind und schlichtweg nicht bezahlen können. Wir machen jungen Menschen Türen auf, um sich ganz systematisch beispielsweise im Bereich von Praktika zu orientieren. Warum machen wir das? Ja, weil das ein wesentlicher Bestandteil von der beruflichen Orientierung sein kann, dass ich also konkrete Erfahrungen irgendwo schon mal in Schule gemacht habe, Gelegenheiten hatte. Und das schaffen im Regelfall eher Elternhäuser aus der Mittel- und Oberschicht, weil sie die Netzwerke haben, um den Kindern eben dann auch diese Gelegenheiten zu bieten. So, deswegen, also das ist die Gruppe, auf die wir uns hier konzentrieren.
Ja.
Und wir haben aber nicht die Vorstellung, dass wir jetzt eine Gruppe von 1-0er-Kandidaten fördern, sondern wie gesagt, wir haben einen potenzialorientierten Ansatz und wir nehmen diejenigen ins Stipendium auf, wo wir sagen, der Hebel ist am größten. Also man kann erkennen, dass man mit vergleichsweise kleinen Investments große Sprünge machen kann.
Okay.
Das die Erkenntnis ist, wir machen das jetzt seit knapp 10 Jahren. Wir haben jetzt so eine Gruppe von etwas über 500 Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und da passieren ganz irre Sachen.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Ja, das ist so, Sie haben junge Menschen, die haben in ihrem ganzen Leben an Schule noch nie das Gefühl gehabt, dass sie als Individuum gesehen werden mit ihren individuellen Fähigkeiten, Neigungen, Besonderheiten. Und jetzt kommen sie in eine Gruppe von aktiven jungen Menschen, wo das Normalste ist, dass man sich austauscht, dass man sich gegenseitig wertschätzt, dass man Gelegenheiten geboten bekommt, die diese jungen Leute noch nie geboten bekommen haben. Ganz einfaches Beispiel, wir geben ihnen ein Verkehrsticket. Das ist für viele Jugendliche natürlich das Einfachste, die sind soziale Mobilität gewohnt. Viele unserer Jugendlichen sind aus ihrem Quartier noch nie rausgekommen. Und sind noch, also hier in Gelsenkirchen sagen wir immer, wir haben hier im Gelsenkirchener Süden viele junge Leute, die sind noch nie mit der Straßenbahn in den Gelsenkirchener Norden gefahren.
Mhm.
Weil sie auch nicht können, also weil sie gar kein Ticket haben.
Mhm.
Und das fängt damit an. Also soziale Mobilität und Mobilität insgesamt ist immer erlernt.
Ja, klar.
Und wenn ich die Möglichkeiten aber nicht habe, und ich brauche das aber als Gesellschaft, ich will das als Gesellschaft, dann muss ich diese Botschaft senden. Und dann sieht man plötzlich Jugendliche, die kommen aus Hamminkeln zu uns, aus Bocholt, aus Hamm, fahren 2 Stunden, um hier an einem Workshop teilzunehmen, wo sie an ihren Präsentationstechniken arbeiten können, wo sie mit anderen Jugendlichen gemeinsam Vorträge einüben, diskutieren, sich selber sozusagen mal vor der Kamera sehen und sehen, wie spreche ich eigentlich, wie kann ich mich entwickeln, und dann gehen die nach Hause und wir kriegen von den Lehrkräften eine Rückkopplung, was habt ihr denn mit denen gemacht? Die schweben hier plötzlich einen Meter über dem Boden, weil sie das Gefühl bekommen haben, ich werde gesehen. Mhm. Das ist immer das Problem. Wir tun in Deutschland immer so, ja, alle Jugendlichen haben Talent. Das ist auch unsere Haltung. Aber in der Phase des Lebens, wo wir sie kriegen, wollen sie wissen, ja, aber was ist mit mir? Mhm. Ja. Wo ist mein Platz? Mhm. Wo kann ich einen Platz finden? Wo kann ich erfolgreich sein? Wo kann ich das Gefühl haben, ich habe etwas, was wertvoll ist? Und das geben wir den Kids.
Ja, das mir fällt ein, wir haben noch über einen Player oder Player nicht gesprochen, das sind die Eltern. Und sie sagen ja, manche leben in Quartieren, sie sind nicht gewohnt, haben nicht das Geld rauszukommen, sind vielleicht auch eingebunden in die Beaufsichtigung von Geschwistern und so weiter und so fort. Wenn Sie diesen Kindern oder Jugendlichen auf die unterschiedlichsten Weisen, was Sie jetzt angedeutet haben, helfen, was ist die Resonanz von Eltern? Weil es kann ja auch sein, das gibt es ja auch, das Phänomen, ich möchte das Beste für mein Kind, aber wenn sich es weit von mir weg bewegt, wenn ich mich entfremde, das ist ein großes Phänomen ja auch, das kenne ich auch persönlich, das möchte ich dann auch nicht so gerne. Ne? Ich möchte ja mein Kind bei mir behalten und gleichzeitig möchte ich, dass es was Tolles wird. Wie sind die Resonanzen von Eltern und wie gehen Sie auch mit dieser Spannung um, die ja bei den sogenannten Aufsteigern sozusagen häufig ist? Ne? Ich nehme den Begriff nicht so gerne. Also bei den Menschen, die als erste in ihrer Familie einen anderen Weg gehen, so würde ich jetzt mal sagen. Wie gehen Sie mit dieser Spannung um, beziehungsweise wie reagieren die Eltern auf Ihre Angebote?
Ja, das ist eine total wichtige Frage. Die Forschung sagt uns ja immer, die Elternhäuser sind sozusagen die entscheidende Größe. Und das stimmt auch. So gleichzeitig muss man jetzt wieder ein bisschen Feldkompetenz mal da reinpacken. Also die Jugendlichen, mit denen wir jetzt arbeiten, sind ja jetzt keine Babys, sondern das sind ja, also die Jüngsten sind bei uns so 12, 13.
Ja.
Die größte Gruppe, die ist dann so 15, 16, 17. So, ne? Und das bedeutet, das sind junge Menschen, die haben gelernt, ihre Eltern zu managen. Die haben gelernt, ihren Eltern auch zu erklären, was passiert da jetzt eigentlich? Mhm. Und das heißt, in den allermeisten Fällen ist das völlig anders, als dass so dieses akademisch Verkopfte an uns ranträgt. So, ja, ihr habt doch bestimmt ganz viele Eltern, die dann Fragen haben. Ne, hören wir gar nicht. Also es kommt ganz selten vor, weil die Jugendlichen einfach ihren Eltern zu Hause erklären, weil sie es nämlich gewohnt sind. Sie müssen es ja sowieso in ihrem Alltag immer machen. Sie sind es gewohnt, ihren Eltern das zu erklären, und manche schummeln auch und erklären ihren Eltern erstmal nicht, dass sie eine Woche auf eine Ferienakademie fahren, sondern erst kurz vorher. Und das ist so eine Erkenntnis von Talentfördernden eigentlich. Man kann den und muss den Jugendlichen deswegen viel zutrauen, weil sie es ja in den vergangenen Jahren auch gemanagt haben müssen.
Ja.
Sie sind ja in diesem Lebenskontext, den können wir ja nicht verändern innerhalb mit einem
Fingerschnipp.
Aber, und jetzt kommt der Punkt, es ist ja auch Eltern aus der Mittelschicht haben ein Problem damit, wenn dann plötzlich die Tochter kommt oder der Sohn und sagt, ja, ich möchte jetzt mal ein halbes Jahr nach Kanada. Und dann denkt man auf der einen Seite, ja, ist bestimmt gut, aber dann kommt es nah und dann denkt man sich, hups, aber wo kommen sie denn da so hin? Das ist ja auch eine ganz natürliche Sache. Das heißt, bei solchen Dingen, wenn wir jetzt Auslandsfahrten haben, wenn wir jetzt längere Auslandsaufenthalte unterstützen, dann machen wir natürlich entsprechende Elternberatungen. Und dann gibt man den Eltern auch die Möglichkeit, nicht nur ihre Fragen loszuwerden, sondern natürlich auch, man gibt ihnen Jugendliche, die schon gefahren sind, wo sie ihre Kinder vielleicht auch erkennen, wiedererkennen können.
Ja, ja.
So, und dann hat man eine Atmosphäre, wo die Eltern nochmal anders entscheiden. Und dann gibt es immer noch welche, die sagen, nein, das kommt vor. Da muss man sich auch nichts vormachen. Das sind dann auch Barrieren, die brechen wir nicht.
Nee,
es ist aber viel seltener, als man denkt.
Ja, Ja, also ich meinte auch, das glaube ich, ich meinte so, ich höre immer so Sätze auch und wenn, also ich arbeite ja meist mit Leuten, die studieren und die sagen, und da haben sie recht, das verändert man nicht. Meine Eltern haben bis heute nicht verstanden, dass das Arbeit ist, wenn ich am Schreibtisch sitze am Wochenende, ne? Oder ich, die sagen, wie kannst du am Sonntag arbeiten, ist doch Feierabend und so. Und ich merke in diesen Workshops, das sind meisten Menschen im fortgeschrittenen Stadium ihres Studiums, natürlich möchte man trotzdem, dass die Eltern einen lieben und verstehen, was ich tue. Und das passiert, das ist manchmal nicht realistisch. Wenn ich promoviere, ich in Geschichte, dann waren meine Eltern raus, ja. Und das ist sozusagen der Schmerz, den auch manche berichten heute und sagen, eigentlich, das ist das Richtige, was ich tue, aber meine Eltern können das nicht mitgehen. Und das macht mich traurig. Also diese Spannung jenseits des Verbots, weil wir uns verändern. Also ich spreche jetzt vom Weg des Studiums explizit. Und das, erleben Sie das auch? Also das höre ich relativ oft.
Naja, es ist schon so, wir haben bei jungen Leuten ja ein Thema, dass wenn sie jetzt in eine Welt eintauchen, ist ja jetzt egal, ob es jetzt eine Berufsausbildung ist oder duales Studium, kennen viele Elternhäuser auch nicht, wissen sie gar nichts mit zu verbinden. Oder eben auch ein Studium. Wenn die Eltern aus prekären Verhältnissen kommen, dann haben sie umso mehr, und die Kinder dann umso mehr, die Jugendlichen, das Bedürfnis, Sicherheit herzustellen. Also was ist das, was am Ende rauskommt? Und wenn der Vorstellungsraum, was denn rauskommen kann, aber sehr begrenzt ist, also ich sag mal ein ganz traditionelles Beispiel, wenn ein Scout in eine Schule geht, dann kriegt er im Regelfall von 80% der Jugendlichen erstmal, ja, ich möchte Medizin studieren, ich möchte Jura studieren oder ich habe vielleicht irgendein ingenieurwissenschaftliches Thema. Das sind dann meistens eher die Jungs. Und wenn man dann nachhorcht, ja, wie kommst du denn eigentlich da drauf? Also, ne, wieso gibst du das so rüber? Dann ist das statusgebunden. Also man stellt sich vor, eine Welt, wenn man denn ein Studium oder eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hätte, was man dann verdient, was man dann sich leisten kann, dass dann die Elternhäuser auch stolz sind und dass sie sicher sind, okay, meine Tochter, mein Sohn wird ein gutes Leben haben.
Mhm.
So, und das ist eigentlich eher der Kern. Und jetzt gibt es aber natürlich 1 Million Berufe, es gibt ein paar hundert verschiedene Berufsausbildungen, die extrem gute berufliche Perspektiven bieten können, die die Elternhäuser nicht kennen. Und das ist in der Tat etwas, wo die Jugendlichen ja in einem Prozess sind, eigene Stärke, eigene Entscheidung mit ihren Elternhäusern treffen zu können. Und da müssen sie systematisch eben Informationen aufbauen, da müssen sie systematisch Gelegenheiten bieten, dass die Kids das auch wahrnehmen können, was ist das überhaupt. Und umso mehr sie das runterbrechen können und umso mehr sie deutlich machen können, guck mal, Papa, ich habe mir mal hier einen Auszug mitgenommen, was ich als Sozialarbeiter verdienen würde. Das ist so zum Beispiel etwas, was wir den Kids mit nach Hause nehmen. Guck dir da einfach mal an, so wenn du das machen würdest, ne, was würdest du denn da so verdienen? Das bricht dann solche Perspektiven langsam sukzessive auf. Und dann können viele von den Kids eben ihre Entscheidungen doch eher an ihren Fähigkeiten und Neigungen treffen. Das ist übrigens ein ganz interessantes Ergebnis aus dem Scouting. Das hatten wir gar nicht auf dem Schirm, aber die Forschung sagt jetzt, dass der Anteil derjenigen, die einen geschlechtsatypischen Studiengang wählen, wenn sie denn studieren gehen, der ist deutlich erhöht. Deutlich erhöht.
Weil diese Potenzialkonzentrierung, das schlägt sozusagen die geschlechtsspezifische Auswahl dann, ja? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, weil die Kids ihre Fähigkeiten und Neigungen, ihre Stärken gegriffen haben und dann dementsprechend eine andere Einschätzung natürlich auch vornehmen von dem, okay, wo kann ich erfolgreich sein? Das ist ja so, die jungen Leute, die wollen ja nicht einfach nur irgendetwas machen, sondern die haben ja im Kopf, ich möchte etwas machen. Ich möchte erfolgreich sein, damit ich ein anderes Leben haben kann, damit ich vielleicht meine Familie unterstützen kann. Das
Klar,
ist ganz, ganz
natürlich.
Oft so in den einkommensschwachen Milieus,
natürlich.
Dass die Kids eine Vorstellung haben, ich möchte meine Eltern stolz machen, ich möchte sie auch unterstützen können, damit
Was ja
es
verständlich
ihnen besser
ist,
geht.
Wenn man wenig
Was absolut
Knete
verständlich
hat, ne?
ist.
Will man mehr Knete haben. Ja.
Absolut. Ja? Und das heißt, man muss die Perspektive auch deutlich machen. Guck mal, mit deinem Profil, mit dem, was du eigentlich gut kannst und möchtest, könntest du in Berufen erfolgreich sein, die hast du bislang gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Die Entscheidung muss natürlich der junge Mensch selber treffen.
Klar.
Wir sind ja keine Berater in dem Sinne, die dann sagen, ja, hier, mach das. Mhm. Ja, also das kann kein Berater machen. Aber wir müssen die Entscheidung fundieren, so sagen wir immer.
Was mir wichtig ist nochmal oder was ich interessant finde, Sie haben gesagt, Sie sind jetzt seit 10 Jahren dabei. Sie haben sukzessive aufgebaut von der Hochschule jetzt ein ganzes Zentrum. Und Sie haben darauf verwiesen, was für ein gesellschaftlicher Bedarf es eigentlich für Ihre Arbeit gibt. Es gibt einige Bundesländer, die kopieren und so weiter. Was sind so die nächsten Baustellen? Wo sehen Sie jetzt noch Potenzial? Also natürlich, ich nehme jetzt mal aus, dass wir darüber einig sind, dass Schulen besser ausgestattet werden müssen, dass mehr Geld da rein muss, damit Lehrer und Lehrerinnen auch besser ihre Schüler und Schülerinnen beobachten können. Was sehen Sie jetzt an Ihrem Zentrum als nächste wichtige Schritte? Oder sagen Sie, was könnten wir noch erweitern? Wo sehe ich noch Potenzial, wo wir noch mehr Menschen erreichen oder noch fundierter arbeiten können? Was ist das?
Ich kann mal zwei Beispiele nennen, die glaube ich von fundamentaler Bedeutung sind. Also das eine jetzt eher so, wenn man so in einer Maßnahmenlogik denkt.
Mhm.
Wir haben ja jetzt im Scouting ein System, da sind in Nordrhein-Westfalen schon fast 600 Schulen integriert.
Mhm.
Also es ist ein Riesending. Da
ja.
sagen wir immer, das ist wie so ein Staubsauger. Das heißt, wir kommen mit Jugendlichen im ganzen Land in Kontakt. Und da sieht man natürlich ganz viele individuelle Bedürfnisse, aber eben auch ganz viele Möglichkeiten. Ne? Dass da plötzlich jemand aus Bottrop mit einem Durchschnittsabi, mit einem Dreierabi in Oxford landet.
Mhm.
Ja, beispielsweise. Aber wenn man sich anschaut, wie Prozesse der beruflichen Orientierung verlaufen, dann sieht man sehr häufig, dass sie eben auch limitiert werden, wenn zum Beispiel jemand eine tolle Ader, Sie haben es gerade gesagt, im MINT-Bereich hat, aber sprachlich noch Nachholbedarf ist. Das ist eine große
ja.
Gruppe, die wir haben, die zum Beispiel Deutsch, Englisch Nachholbedarf haben. Das ist jetzt nochmal verstärkt worden durch Corona, die Jahrgänge kommen ja jetzt, wo dann einfach, wo man merkt, da fehlt plötzlich ein Jahr.
Ja.
Das
ja.
ist weg, das ist auch nie nachgeholt worden. Da kommen ganze Jahrgänge, die können zum Beispiel keine Bruchrechnung. Da muss man sich mal vorstellen, also weil die das nie hatten, ist einfach ausgefallen, weg. Das beschäftigt uns jetzt die nächsten Jahre.
Ja.
Wir haben hier ein Konstrukt aufgebaut, um Basiskompetenzen außerschulisch zu stärken. Und jetzt haben Sie so einen Klassiker gebracht, das ist auch typisch deutsch, ja, wir müssen jetzt alles in Schule reinknallen, was nicht nied- und nagelfest ist, Schulen müssen gestärkt werden, mehr Lehrkräfte und so, mehr, ja. Das machen wir ja jetzt eigentlich schon seit 10 Jahren.
Hm.
Wir machen es nicht breit genug, wir machen es nicht gut genug, wir machen es auch häufig nicht unbedingt dort, wo es am nötigsten wäre. Da sind wir noch nicht so gut.
Ne? Allerdings.
Das muss gemacht werden, aber man muss sich eben halt auch klar werden, dass das nicht reichen wird. Weil wir in Schule ein System haben, wo wir den einzelnen Schüler eigentlich nicht fokussieren. Also das muss man mal so halt sagen. Das Fortkommen des einzelnen Schülers steht in Schule eigentlich nicht im Vordergrund. Ich nehme mal ein Beispiel. Da mhm. kommt jemand durch, der vielleicht in der schriftsprachlichen Entwicklung nicht so gut ist, mündlich ist aber okay, dann kommt derjenige gut durch, hat aber eine berufliche Vorstellung, wo die Schriftsprache eine große Rolle spielt. Und dann ist das ein extremer Hemmschuh. Das ist jetzt sehr individuell, kommt häufiger vor, aber ist sehr individuell. Und dann müssen wir eigentlich außerschulisch Angebote bieten, dass ein junger Mensch daran arbeiten kann,
mhm.
Damit er seine berufliche Orientierung, seinen Traum, seine Neigung auch ausleben kann. Das werden wir in Schule nicht schaffen. Also wir schaffen es ja heute schon nicht, in Schule überhaupt den Unterricht stattfinden zu lassen, weithin, den wir bräuchten. Ne? Also da sind die Baustellen.
Ja, aber wann soll das dann stattfinden, sage ich mal so. Also ich denke mir jetzt mal den Alltag nicht eines bildungsbürgerlichen Kindes, das nachmittags nochmal, ich mache jetzt Stereotyp, ist mir schon klar, aber um es ein bisschen zuzuspitzen, was zwischen Sportkursen auswählt, sondern ich stelle mir jetzt eine Person vor aus einem nicht so gut ausgestatteten Haushalt, sagen wir es mal so,
ja,
mit
genau.
Familienpflichten, Einkaufen, Übersetzen für die Eltern häufig, Formulare, Geschwister und so weiter, wissen sie alles selbst am besten.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt diese Person noch außerschulisch schulen möchte oder ihnen einfach mehr Chancen geben möchte. Wie soll das sein? Soll das eine Ganztagsschule sein und nachmittags sowas stattfinden? Aber das geht nicht jeden Nachmittag. Wie muss ich mir das vorstellen, dass es zum Alltag passt?
Ja, das geht. Also wir machen das hier nachmittags, an Wochenenden und in den Ferien.
Aha, okay.
Und zwar rund um die Uhr. Das sind die sogenannten Talentkollegs im Ruhrgebiet. Da können sie Deutsch, Englisch, Mathematik, Informatik, Physik machen.
Ja.
Physik, Informatik zum Beispiel, weil es das an vielen Schulen überhaupt nicht gibt.
Ja.
Da muss man sich mal vorstellen, ne? Also ein junger Mensch hat da ein Talent. Wir wissen als Gesellschaft das extrem selten. Wir brauchen diese jungen Leute. Und Schule hat aber gar keine Möglichkeit. Schule bietet gar nichts an.
Ja.
Um diese Fähigkeit weiter auszuformen. Und die rennen uns die Bude ein. Also die kommen hier freitags abends und machen von 18 Uhr bis 19.30 Uhr einen Astro-Club. Also man muss sich mal davon trennen wieder, dass Dinge nicht gehen. Die Jugendlichen entscheiden selber, ob sie gehen. Und wenn sie merken, dass ihnen das individuell etwas bringt, dann kommen sie auch.
Okay.
Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben ganz viele junge Leute in den Ferien hier, die sagen zu uns, ich sitze sowieso nur zu Hause rum. In Urlaub fahre ich ja nicht. Angebote kann ich mir nicht leisten. Bei euch kann ich einen halben Tag, was weiß ich, an einem Englischen arbeiten und danach mache ich Exkursionen. Sehe mal eine Hochschule, sehe mal einen Betrieb, gehe mit anderen, die auch aktiv und engagiert sind im Nachmittagsbereich, in einen Workshop für welche Fördermaßnahmen existieren und kann mich da mit Gleichgesinnten austauschen, kann ich nächste Woche auch noch kommen.
Ja.
Also man hat da immer so diese Bilder im Kopf, was man Menschen zumuten könnte und wir drehen das eigentlich um und sagen, naja, viele von unseren jungen Menschen, die kommen zu uns und sagen, gebt mir etwas.
Ja.
Weil ich weiß, ich möchte aus diesem Quartier raus. Weil ich weiß, Schule, der Abschluss, der ist meine Chance. Und ich will diese Chance ergreifen. Und das ist eine riesengroße Gruppe.
Wie viel? Von wie vielen Leuten sprechen wir? Wollte ich nämlich gerade fragen. Was wissen
Sie
das?
Also alleine an unseren beiden Standorten hier haben wir inzwischen 5000 Jugendliche, die in solchen Kursen und in solchen Workshops und Ferienakademien aktiv sind.
Hammer.
Und das sind zwei Standorte. Wir haben jetzt zwei weitere, einen in Hagen und einen in Oberhausen.
Ja.
Die sind an anderen Hochschulen angedockt, gegründet. Also will sagen, wir müssen dieses Thema Ressource nicht aus der Perspektive von Altorganisationen denken. Also welche Ressource hat Schule? Das ist eine Debatte, die ist wichtig.
Mhm.
Die müssen wir natürlich machen. Ist gar kein Plädoyer dagegen. Aber wir müssen immer im Hinterkopf haben, was muss für junge Menschen rauskommen. Also wir hatten kürzlich den Aladin El-Mafalani hier. Der hat gerade ein neues Buch geschrieben, Soziologe, Kinder, Minderheit ohne Schutz. Und der hat, wie ich finde, ein ganz treffendes Beispiel genannt. Der hat gesagt, naja, das eine ist, ich sage, Unterricht hat stattgefunden. Das ist die Messgröße heute. Lehrkraft war da, Unterricht hat stattgefunden. Und er sagt, diese Messgröße ist eigentlich irrelevant. Relevant wäre... Also er vertritt aus unserer Sicht genau die richtige. Er fokussiert die Jugendlichen und sagt, 100% der Jugendlichen müssen bestimmte Basiskompetenzen können.
Okay.
Nicht sie haben sie gehabt, sondern sie müssen sie können. Und das ist ein Fokus, wenn man nur diese Messgröße mal nimmt. Wir drehen die Kultur eigentlich um. Nicht wir machen etwas. Und dann machen wir einen Vera-Test, einen PISA-Test und so. Da werden die Kinder getestet, dann kriegen wir raus, die werden immer schlechter. Alle anderen komischerweise werden gar nicht getestet. Also ich finde das als Talentförderer wirklich interessant. Wir haben im Scouting eine Wirkungsanalyse. Wir konnten mit Wissenschaftlern über Jahre daran arbeiten. Und jetzt haben die das fertiggestellt, veröffentlicht und haben gesagt, ist die einzige in Deutschland. Es gibt gar keine Wirkungsanalysen. Die großen Programme, die wir machen, die werden gar nicht mit Blick auf Wirkung auf junge Leute evaluiert. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, was wir haben, dass wir dann bei den Institutionen bleiben, sagen, ja, jetzt haben wir mehr Lehrkräfte, hat mehr Unterricht stattgefunden, aber die Kompetenzen sind immer noch schlecht. Das kann ja nicht sein.
Ich muss jetzt leider trotzdem, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Ich hab noch ein paar Fragen, aber so ist das immer in so einem Gespräch. Ich bedanke mich erstmal, Markus Kottmann. Nochmal, was ich wichtig finde an diesem Gespräch, auch nochmal für mich, die schon lange auch an dem Thema arbeitet, doch nochmal viel mehr zu reflektieren, diesen Blickwechsel zu machen, immer wieder bei Argumenten. Das hat mir jetzt in diesem Gespräch nochmal, wirklich haben Sie mich nochmal drauf gebracht, immer häufiger trotzdem nochmal diesen Blickwechsel zu machen und nicht immer, und das ist vielleicht auch ganz deutsch, gebe ich zu sagen, was geht nicht. Also einmal dieses, was geht nicht, und von diesem Potenzial der einzelnen Person auszugehen. Das war für mich heute nochmal total spannend und vielen, vielen Dank für die vielen Aspekte, die Sie genannt haben. Und in dem Text und in den Shownotes verlinken wir auf die Programme des Talentzentrums alle Links, alle Kontaktadressen. Wenn ihr, liebe Hörer, Hörerinnen, jetzt Lust habt, Interesse habt, ihr kennt jemanden oder wie Markus Kottmann sagen würde, ihr habt einen Kumpel oder eine Freundin, die interessiert ist, dann findet ihr alle Informationen in den Shownotes. Vielen Dank, Markus Kottmann, war super. Danke.
Ich habe zu danken.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfiehl uns gerne weiter.